Freiheit. Freiheit zum Einatmen. Träumst du auch davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei-und-los.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Heute mit einem völlig übermüdeten Simon Mallow.
Guten Tag, mein Bart ist unipflegt. Ich habe es geschafft, meinen Schnurrbart zu schneiden, aber ich bin auch uniwaschen. Ich weiß nicht, ich habe mich seit 3 Tagen nicht gewaschen. Und ich lebe von Clubmate. Kaffee reicht nicht mehr. Das ist mein Wasser geworden. Und mein Wasser, ich trinke ich nicht mehr. Weil ich habe so viel Clubmate und Kaffee in mir drin.
Das erklärt sich alles aus besonderen Umständen.
Aber sie ist niedlich. Ich mag sie sehr.
Glück kann so anstrengend sein.
Alter, volle Kanne.
Trinken wir noch einen Schluck. Also Simon hat vorher angekündigt, 70% Hirnleistung zu haben. Also ich meine, bei einem Menschen wie Simon Mallow reicht das ja.
Richtig, jetzt bin ich sozusagen immer noch bei 110%.
IQ von 150.
So, wir haben uns ja irgendwie, ich habe das Gefühl, ewig nicht gesehen oder gehört, wa, Lukas?
Du wolltest ja auch nicht mit mir sprechen, du hattest ja keine Zeit.
Ich hatte echt keine Zeit. Also Leute, da müsst ihr jetzt verwandt mit mir sein oder eng befreundet, sonst geht nicht ins Detail. Aber ja, ich hatte keine Zeit.
Man hört es aus der Stille raus. Du Simon, dann kann ich dir ja was Schönes erzählen.
Erzähl mal.
Ich hatte meine erste Trauung. Ich habe das erste Paar verheiratet.
Was, Menschen in die Ehe reingeführt?
Ja. Also
ja, erzähl mal.
Den Weg haben sie schon selbst gefunden, aber.
Und?
Ja, es war cool, hat Spaß gemacht. Lara und Nico sind jetzt auch kirchlich getraut.
War krass, vor Gott sozusagen.
Vor Gott und seiner Gemeinde haben sich bekannt. Ja, war schön, war auch was Besonderes deswegen, weil das zwei sind, die mit uns zusammen schon im Geburtsvorbereitungskurs waren, als nämlich unsere Tochter geboren worden ist. Und genau, also deren Tochter ist ungefähr genauso alt, ein bisschen älter, ein bisschen früher auf die Welt gekommen, und wir haben immer gescherzt und gesagt, na, wenn ihr nochmal heiratet und auch nochmal kirchlich heiratet, dann, wenn ihr einen Pastor braucht, sagt Bescheid, ne? Immer so ein bisschen gestreut im Geburtsvorbereitungskurs. Und tatsächlich, jetzt ist es soweit.
Hat sich einer gemeldet? Werbung angekommen.
Ja, hat sich einer gemeldet.
Ist ja geil.
Nein, war cool. Die beiden, denen hat das auch was bedeutet, so die kirchliche Hochzeit auch noch zu machen. Und das war sehr emotional und war schön, das zu gestalten. Also, tolle Sache. Kann ich weiterempfehlen.
Das ist ja so ein Ding, ne? Ich frage mich ja auch so manchmal, wie das in Berlin ist. Also ich habe das Gefühl, in Hamburg geht das auch. Hamburger, die sind da einfach fresh bei so einem Thema.
Naja,
so.
In dem Fall waren es jetzt gerade mal 2 Zugezogene. Ich meine, wie nennt man das? Irgendwie, wir haben so eine Stadtrundfahrt noch gemacht zur Überbrückung der Fotozeit, und da hat der Stadtrundfahrer hat irgendwie gesagt, Klütjes? Naja, vielleicht können wir die echten Hamburger mal aufklären darüber, wie man das nennt, wenn man nicht wirklich aus Hamburg kommt. Jedenfalls waren das auch keine Hamburger.
Achso, ja, bei uns nennen wir die ja Schwaben.
Alle Nicht-Hamburger?
Alle Nicht-Berliner. Also ich bin genau. Quasi, wenn man ganz böse Zungen, könnten ja auch sagen, dass ich ein Schwabe bin.
Du bist auch ein Schwabe, ein Nordschwabe.
Ja, vor unserer Haustür steht ja jetzt sogar ein Auto. Ich bin ja tatsächlich Teil des Problems, so.
Weil du auch ein Auto hast jetzt.
Wir teilen es zwar mit einem befreundeten Pärchen, wenn es irgendwie noch geht. Also quasi im ökologischen Punkt. Aber ja, also wurscht. Hey, cool. Ich wollte nur sagen, krass, du kannst es einfach mal so streuen. Da kommen Leute und sagen, hier geil, kirchliche Hochzeit. Finde ich schön. Finde sogar ich gut. Vielleicht, weil ich jetzt auch ein weiches Herz bekommen habe, offiziell.
Na, das hat es dir schon immer. Du hast es jetzt nur besonders konzentriert in diesen Wochen.
Ja, das stimmt. Vielleicht nimmt es auch wieder ab.
Ja.
Wäre auch nicht schlecht. Würde ein bisschen die Welt wieder einfacher machen für mich.
Ja, herrlich. Schön war es auf jeden Fall bei der Trauung. Wir hatten eine kleine Band noch dabei. die habe ich vermittelt und die Küsterin, die mir die Tür öffnete, die war gerade noch ein bisschen überwältigt von der vorigen Trauung. Es war eine freikirchliche Trauung und die hatten irgendwie alles mit Kabeln zugehängt, 10 Musiker oder sowas gefühlt und da war richtig krasse Action. Und dann hat sie befürchtet, dass es schon wieder so wird, weil in diesem Fall 2 Bands da waren. Einmal die Band, die den Gottesdienst begleiten sollte und dann noch der Vater der Braut mit 2 weiteren Leuten, die noch Musik machen wollten, ein Lied dazu beitragen wollten, war auch abgesprochen. Was nicht so gut abgesprochen war, dass die auch ihre eigene Technik dabei hatten. Und dann hatten wir auf einmal 2 Bands und da ist so eine gestandene Küsterin vor Ort, die ist natürlich erstmal nicht begeistert von sowas, aber die war super nett und da ging dann auch alles, war alles möglich. Aber das war ganz süß.
Ja, geil.
Und am Ende durfte ich sogar die Urkunden unterschreiben.
Du hast sie unterschrieben?
Boah, voll krass.
Du bist jetzt Alter, das ist schon...
Ich bin jetzt... Ja, ich hab,
das ist schon Macht.
Ja. Ja, nur auf Verantwortung meines Anleiters bisher. Ne? Also noch habe ich keine eigene Siegelberechtigung oder so.
Ach krass, wenn du eine Siegelberechtigung hast, kannst du dir dann so ein Siegel machen?
Ja,
so ein Siegelring, nee, den du so an dir trägst und dann...
Das gibt's schon bei jeder Kirchengemeinde. Aber ich habe mir tatsächlich mal so einen Ex-Libris-Stempel gemacht für meine Bücher.
Geil.
mit so einer Klette drauf.
Richtig geil. Richtig geil.
Ja, genau. Habe ich in der theologischen Bibliothek aber Ärger für bekommen, dass ich den da stehen gelassen habe. Na gut, ein anderes Thema. Aber es war auf jeden Fall witzig, mal irgendwie da, also da macht der Talar dann, meine Teamer würden mich jetzt hart dissen, wenn ich den Satz zu Ende führe und du mich wahrscheinlich auch. Da ergibt der Talar nun wieder Sinn. Da scheint es sinnvoll, einen Talar zu tragen, wenn man von allen erkannt wird. Der Fotograf kommt rein, weiß gleich, wen er ansprechen muss und so weiter und so fort für alle Absprachen. Das war da wirklich mal ganz, ganz praktisch und dann hast du auch irgendwie die Zügel in der Hand, wenn alle wissen, welche Rolle du hast. Das war ein Vorteil in diesem Fall, wenn auch sonst ich ja nicht so ein Riesenfan davon bin.
Ja, könnte man eigentlich auch anstelle dieses Lätzchens, was sie, wie haben wir es dann früher genannt?
Bäffchen,
ja. Bäffchen, könnte man anstelle dessen auch so einen Gummipenis tragen eigentlich?
Simon, du könntest jeden Scheiß machen. Es wäre halt nur, wahrscheinlich würde es gegen das Fahrerdienstgesetz sprechen, wo drin steht, dass man sich seinem Amt gegenüber angemessen verhalten soll.
Ich drücke meine Macht aus.
Gott,
tut mir leid, es ist wahrscheinlich,
du bist einfach die Welt 70% ist Hirnleistung. Ja. Die 30%, die sonst die Scheiße einfangen, die du noch zu sagen würdest, sind gerade leider damit beschäftigt, sich zu erholen. Ja,
Alter, voll, ey. Also sag mal so, ne? Ja, ich bin wie so ein Delfin. Ich bin so auf Halbflamme, wenn ich so schlafe. Weißt du, die schlafen ja immer die eine Hirnhälfte, die andere Hirnhälfte ist dann wach zum Schwimmen. Ja. Also, ich kann immer wieder nur sagen, wenn ich Pfarrer geworden wäre, hätte die Welt gebrannt.
Du bist aber auch einfach krass, ne, Simon, weil bei dir schläft eine Hirnhälfte und 70% deines Hirns sind noch aktiv.
Das ist John Norris oder was? So richtig gut.
Richtig schlau, ja. So. Ja, ich fand's auch lustig. Ich habe dann den Talar ausgezogen, das Bäffchen abgenommen und habe dann stattdessen da eine Fliege hingehängt, die ungefähr die Farbe meines Bäffchens hatte.
Ja.
Ich habe auch überlegt, ob man das tauschen kann.
Ach, du hast dieses Kardinalsviolett oder Scharlachrot oder wie heißt es?
Was denn?
Na, du trägst doch immer, du trägst ja nicht weiß, sondern du hast ja so ein fancy Rot.
Nee, das ist doch nur für Collarhemd, für besondere Anlässe.
Ach so, ja.
Nein. Das ist unterm Talar trägt man weiß. Schwarz-weiß muss es sein.
Ach stimmt, du trägst ja auch einen Anzug, einen kompletten und so.
Genau. Hatte ich auch an.
Echt jetzt?
Den trage ich, ja, bei einer Trauung natürlich, weil ich danach.
Unter deinem Talar, Brudi.
Ja, ist auch ganz angenehm sogar. Es war kalt in der Kirche.
Boah, ich glaube, ich würde da Unterwäsche tragen oder so.
In der Kirche?
Ey, man muss
wo
es machen.
Es kalt ist,
du
Alter.
Du musst es tun.
Das ist ein Gebäude aus dem 13. Jahrhundert gewesen.
Weißt du, Lukas, du bist da einfach nicht kreativ.
Deine
du
Mutter
musst
ist nicht
vor
kreativ.
Den Menschen stehen und alle nehmen dich krass ernst, aber du hast Unterwäsche an. Das ist doch krass.
Ja,
okay,
genau,
ich ziehe alles runter, es tut mir so leid.
Das ist kein Ding, das könnte ich sogar machen, aber brauche ich nicht für mein Ego. Weißt du, nur weil du zu viel Braveheart gesehen hast, ja?
Das ist eine Mode, da ist der wirklich, da geht es
schon wieder
verloren.
Mel Gibson hier. Ja. So, Simon, Mel Gibson, vielleicht kommen wir nochmal drauf, wenn wir gleich das Evangelium lesen. Markus 16, die Verse 17 und 18. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranke werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen.
Ja.
Lieblingsverse von Simon Mallow.
Ja. Ich habe mich ja mit diesem Thema viel auseinandergesetzt. Aber bevor wir das machen, wollen wir ja noch einen kurzen Rückblick in die Woche davor tun.
Aha, erinnerst du dich noch daran?
Ja, nee, wirklich nicht. Also das sind den 30% Hirnleistung verschwunden.
Nee, ich muss ehrlich auch sagen, also dadurch, wir sind jetzt ein bisschen verzögert gewesen. Nochmal Entschuldigung alle, aber es gab so ein paar Gründe hier, habt ihr ja gemerkt. Hirnleistung und so. Und unter all dem Trubel musste ich vorhin sogar auch erstmal nachgucken, wo wir eigentlich sind, welche Verse noch übrig sind sozusagen. Und deswegen habe ich es wieder ungefähr im Blick. Es ging darum, dass Jesus sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur, alle sollen es hören. Und dann um den Satz, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und haben uns überlegt, dass vielleicht das Evangelium, so wie es hier dieser Anhang beschreibt, eben das ist, dass man glaubt und getauft wird und selig wird, also heil wird, zu Gott gehörig, wie auch immer. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das ist sozusagen der Gesetz und Evangelium, also die befreiende Botschaft, die auch davon abhängt, dass auch klar ist, dass es auch etwas gibt, von dem man befreit wird. Damit sind wir aber ein bisschen offen geblieben und haben, glaube ich, würde ich sagen, oder zumindest sollten wir es gesagt haben aus meiner Sicht, kannst du ja gleich nochmal ergänzen oder richtig stellen, gesagt, dass das Markus-Evangelium an dieser Stelle, dadurch, dass es ein Anhang ist, ein bisschen an Qualität verliert in der Klarheit der Aussage und ein bisschen sehr holzschnittartig verläuft, weil es ja auch nicht mehr Text ist, in dem beschrieben wird, was Jesus alles gemacht hat und was er angestellt hat, wie er immer irgendwie den Leuten ans Bein gepinkelt hat, sondern jetzt pinkelt hier mehr der Autor den Leuten ans Bein.
Ja, also es ist ja tatsächlich auch so ein eins dieser Texte, wo man tatsächlich dann auch merkt, dass so der Ton sich eben ändert. Ne? Er ist halt echt sehr, sehr anders als den kompletten Teil davor. Und das, ich möchte, wie gesagt, das habe ich, glaube ich, auch letztes Mal gesagt, dem Autor nichts Böses unterstellen. Und unter diesem Kontext würde ich halt sagen, gerade in seiner Zeit kann ich mir vorstellen, dass er ganz gut angekommen ist, die Ergänzung.
Ja, die Frage ist ja immer, welche Funktion hatte die Ergänzung, warum kam sie dazu? Und man könnte es zusammenfassen als Synopse, als Zusammenfassung von anderen Evangelien, wo man jetzt irgendwie alles nochmal dran geschrieben hat, wo man sich gedacht hat, das fehlt hier doch in diesem Evangelium. Wie gesagt, ich finde das Markus-Evangelium eigentlich inzwischen schöner, ohne diesen Anhang, weil ich spannend finde, wie die Frauen einfach wegrennen und verzweifelt sind und die Leerstelle ist, was für ein Wunder ist geschehen, dass sie glauben konnten. Und man dann zurückgeleitet wird nach Markus 1 und das Evangelium nochmal liest und denkt, wow, also da steckt doch nochmal mehr drin. Und wir könnten es nochmal lesen und nochmal begeistert davon zurückkommen. Aber wir wollen diesen Text hier ja nicht einfach abkanzeln, sondern der hat in der Kirchengeschichte auch seine Rolle entfaltet. Menschen haben das gelesen und eben für einen Teil des Markus-Evangeliums gehalten. Deswegen lesen wir es auch so zu Ende mit allen Herausforderungen, die das für uns bedeutet.
Genau. Also, wir sind hier an einer Stelle, die ist für sich genommen cool. Mag die prinzipiell, also weil sie erstmal so eine sehr zuversichtliche, mächtige Aussage ist. Nur scheitert sie wahrscheinlich an der Realität.
Da bin ich jetzt gespannt, Simon.
Ja. Also es ist ja auch immer so die Sache, was man darunter versteht.
Deswegen hast du ja auch vorher gesagt, dass du dich damit lange beschäftigt hast, damit alles, was du jetzt sagst, wahr ist.
Ja, genau. Also jetzt ist es auch, ich habe jetzt auch die Rechtfertigung und los geht's. Nee, ja, aber weißt du, das ist halt so, das habe ich ja auch dir erzählt, nur Lukas, irgendwie, dass vor Jahren, als ich dann Christ geworden bin, eben das Neue Testament irgendwie 3-4 Mal hintereinander durchgelesen habe, aus so einer Gideon-Bibel. Und ich meine, das steht da auch drin. Also diese Stelle. Und es ist ja so,
klar,
wenn du das machst und irgendwie keine Vorbildung hast, christliche, ernsthafte Vorbildung hast, dann absorbierst du diesen Text und nimmst erstmal einfach alles ernst oder halt nicht, aber irgendwie macht es was mit dir. Und natürlich stößt man da drauf und denkt sich so, oh krass, ey, Blitze aus dem Arsch schießen, das ist ja schon fancy. Und dann ist natürlich diese Sache, okay, wann soll das passieren? und warum soll das passieren und was bringt das und wem bringt das was und wenn es schon heute passiert, wer macht das so, kann ich das auch? Die Frage habe ich mir ja schon wirklich gestellt und die habe ich mir nicht gestellt im Sinne von netter Text, ja, weil ich ja auch da überhaupt noch nicht Theologie studiert hatte und tatsächlich da sehr unbefangen war. Ja. Und ich bin in der Zeit sehr vielen spannenden Persönlichkeiten in Berlin begegnet und da auch ein paar Leuten aus der Every Nation Church, weiß gar nicht, ob man die so kennt außerhalb von Berlin, die sind also eigentlich, die kommen aus Südafrika, glaube ich.
Ja.
Und es ist im Wesentlichen eine Kirche und die haben also Leute nach Berlin geschickt und das sind wirklich coole Leute, also damals, die Leute, die ich kennengelernt habe, waren ganz fancy Leute und mit denen hatte ich natürlich auch wirklich Dialoge über übernatürliche Heilungen und so. Und da gab es ja tatsächlich so eine Situation, dass eine von den Frauen da sagte, dass sie miterlebt hat, wie ich von einem Mädchen die Glasknochen geheilt wurden. Die hat das gesehen, der Typ, der das gemacht hat, der auch sozusagen bei den Missionaren in Berlin, aus Südafrika, den kannte ich auch ein toller Typ. Und meinte, ja, habe ich dann auch mal probiert, hat nicht funktioniert. So, alles scheiße.
Ja.
Und ich glaube, was ich finde mit Übernatürlichkeit ist, ich kann ja nicht sagen, Jesus ist nicht auferstanden. So, das kann ja, das ist ja Bullshit. Sonst muss man ja nicht Christ sein. Das machen auch Leute, aber die verstehe ich nicht. Okay? Komischer Club dann. Aber wenn man das also annimmt, dann musst du ja schon irgendwie, also dann musst du diese Vorladung haben und sagen, okay, potenziell geht es schon. Die Frage ist halt immer nur, unter welchen Umständen, wann und wie. Und ich glaube, was ich gelernt habe und was ich auch zu ihr gesagt habe, ist, der wichtigste Punkt ist doch, wenn du das willst, also wenn du Übernatürlichkeit erleben willst und irgendwelche übernatürlichen Wunder, bla bla, dann musst du dir doch erstmal eingestehen, dass du die ganze Scheiße überhaupt nicht glaubst. Ja, völlig Banane ist, so, dass sowas passiert. Ist mal ehrlich. So. Weil, wenn du das überhaupt erstmal annimmst, wenn du das erstmal dir tatsächlich bewusst machst, dann kannst du ja auch mal zu Jesus gehen und sagen, ne, ich glaube, aber hilf doch mal im Unglauben. Ich kann ja bis heute auch nicht sagen, dass ich großartige Wunder erlebt hätte in so einer Form. So, habe ich halt nicht so richtig. Bestimmt irgendwann und habe das verdrängt. Aber weil ich halt auch gelernt habe, dass es am Ende für mich nicht darauf ankommt. Vielleicht ist es auch mein Punkt. So, für mich sind diese ganzen übernatürlichen Wunder in den meisten Fällen meines Lebens auch nicht relevant. Weil das für mich auch nicht der Punkt ist, warum Glaube gelingt oder nicht. Aber ich kann das erstmal tatsächlich gerne hier stehen lassen. Ich sehe nur die Kritik in den ganzen Teil darin, dass das natürlich Blüten trägt in unserer Zeit und wahrscheinlich in allen Zeiten, wo sehr viel Schaden entsteht. Das ist dann wo ich dann aber dastehe und sage, das ist ja ein Zusatztext. Naja, so viel erstmal dazu.
Ja, also die Frage ist, aus welcher Haltung heraus will man das sozusagen abwehren hier, wenn man sagt, das ist ja nur ein Zusatztext. Es gibt ja Texte im Neuen Testament, die eine ganz deutliche Sprache, was diese Heilung angeht, sprechen. Also auch von den Jüngern wird es ja berichtet in der Apostelgeschichte 3. Wie Petrus da jemanden aufrichtet und der auf einmal wieder gehen kann, der noch nie gehen konnte, besser gesagt, ne?
Ja.
Und da gibt's das schon. Aber trotzdem ist ja immer die Frage, was sagt der einzelne Text über das Thema genau aus? Und wenn die unterschiedliche Gewichtung haben, weil dieser Text eben Zusatz ist und das andere ursprünglich, dann kann man da legitimerweise schon mal stärker drauf gucken, wobei sich die Texte manchmal auch gegenseitig beleuchten und man klarer sieht, was gemeint ist. Weil häufig ist ja so dieser Move dann da, in den möglicherweise Kreisen, die du beschreibst, ja, dass man sehr schnell aus einer Erzählung, aus einer Darstellung aus dem Neuen Testament ein Gesetz macht. So, und sagt, naja, hier Petrus heilt in Apostelgeschichte 3, also müssen wir heilen. So, das wäre halt falsch, ein naturalistischer Fehlschluss. Nur weil etwas gemacht wird, heißt das nicht, dass man es auch machen soll. Man kann nicht einfach von der Beschreibung von etwas zu einer Ableitung, zu einer Normativität kommen. Aber dieser Text hier, der hat ja einen bestimmten Anspruch. Und zwar verwendet er bestimmte Begriffe, die sollten wir uns mal angucken. Also das heißt erstmal die Zeichen. Die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese Zeichen, Simon.
Ist die Frage jetzt so ein bisschen, meinst du, die Frage, ich weiß gar nicht, welchem Evangelium die gerade, ne, 70% Hirnleistung gestellt wird, aber wo dann die Jünger zu Jesus sagen, hey, woran erkennen wir denn jetzt die Boys and Girls, die jetzt zum Club dazugehören? Ja. Und er sagt, naja, ihr werdet es halt an ihren Früchten sehen, ne? Labern können sie alle, tun sie auch heute alle, ja. Aber richtig geil sein sind die wenigsten, tun sie auch heute alle. Und daran werdet ihr sehen, wer fresh ist und dazugehört. Insofern würde ich schon mal dahin gehen, dass das Zeichen überhaupt erstmal eine Sache ist, die Menschen, die offensichtlich etwas tun, also tätigen, dass du nachvollziehbar sehen und erkennen kannst und irgendwie identifizieren, ist ein Zeichen.
Also das, was du gerade zitierst, ist ja aus Markus Evangelium, ich glaube, im Rahmen der Bergpredigt, ne? Irgendwie, Matthäus Evangelium meine ich, im Rahmen der Bergpredigt irgendwie bei Matthäus 7 oder so. Ja. Und das ist eine bisschen schwierige Stelle, auch musst du aus dem Kontext genau lesen, weil sie birgt ja die Gefahr, dass man am Ende sagt, naja, du erkennst knallhart an den Werken, ob ein Mensch Gott gegenüber gerecht ist. Und das ist ja eine Sache, die quasi unsere gesamte Tradition, die eben auch den Anspruch erhebt, aus der Bibel hervorzukommen, negiert und sagt, nee, du kannst es eben nicht an den Werken erkennen. Und gerade weil du es eben nicht bringst, Jesus spricht ja hier auch von dem Feigenbaum, der keine Früchte hat, als er kommt, zur falschen Zeit. Ja? So, also, ne, das ist eine größere Frage noch, wie man damit umgeht. Das führt aber tatsächlich in eine andere Richtung, wenn du die Stelle hier mit reinliest. Weil ich glaube, hier geht es nicht darum, um ein Zeichen dessen, wer alles glaubt, sondern es geht um ein Zeichen für das Evangelium. Also, es heißt, es geht um Zeichen, die denen folgen werden, die da glauben. Ne? Also, das ist quasi das, was natürlicherweise passiert, wenn ein Mensch glaubt, kommt das und das raus. Kannst du jetzt natürlich als Prüfkriterium nehmen und zu sagen, du glaubst oder du glaubst nicht. Ich würde es jetzt erstmal lesen als positiver Satz. Also folgendes weist auf Gott hin, wenn Leute das tun. Und es kommt darauf an, wie du Glauben verstehst. Ne? Wenn du Glauben verstehst als Geschenk, das Gott dir schenkt, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden, weil Gott es bewirkt, weil seine Predigt bei den Leuten ankommt. Ne, da steht ja nirgendwo auch in diesem Text hier, wer glauben will oder wer das annimmt oder sowas, sondern nur, wer glaubt und wer nicht glaubt. Keine Begründung, warum. Ja? Das wäre wieder gesetzlich, wenn du sagen würdest, naja, hast du halt nicht geglaubt. So. So, aber wo der Glaube ankommt, wo jemand glaubt, da gibt es folgende Zeichen für Gottes Gegenwart, würde ich sagen. Oder für die das Evangelium beglaubigen. Ja? Weil die Leute, die glauben und durchs Land ziehen, denen folgen die Zeichen. Das sind quasi Folgen der Predigt des Evangeliums. Die Leute erzählen was von Gott. Und als Zeichen dafür, dass es wahr ist, passiert in meinem Namen. Werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird sie nicht schaden, Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Also ich will sagen, beim Zeichen geht es nicht um die Sache, die geschieht, sondern um das, worauf sie hinweisen. Ja, also beim Zeichen ist nicht, boah krass, der kann Dämonen austreiben, sondern beim Zeichen ist, boah krass, weil der Dämonen austreiben kann, weiß ich, dass er von Gott kommt. Ja, also dass er in Gottes Namen gesprochen hat. Oder weil er was Tödliches getrunken hat und trotzdem noch lebt, weiß ich, ja, er ist von Gott gesandt. Das erinnert auch ans Alte Testament, an die drei Männer im Ofen, ne, die da überleben und so weiter. Also Danielbuch und so, das will ich sagen. Ne? Das Zeichen, da geht es nicht um das Zeichen selber, sondern um das, was bezeichnet wird.
Wenn man das dann so liest, dann könnte man ja den Rückschluss ziehen, ja, gibt's nicht. So. Also habe ich noch nie gesehen und deswegen gibt's das auch nicht. Ja, die Bibel beschreibt ja schon, es gibt keine Christen.
Genau, also,
könnte man so sagen.
Schön. Ne? Schöner Satz, es gibt keine Christen.
Es gibt keine Christen. Gibt's ja tatsächlich auch nicht, der ganze Begriff ist ja Unsinn. Aber das ist ja ein anderes Thema, vielleicht für eine Sonderfolge.
Ja, true.
Also das ist ja der Punkt. Ich tue mich echt schwer, selbst so einen hinzugefügten Text aber zu entschärfen. So. Also weil man kann das ganz schnell machen. Ich kann jetzt dir sagen, wie man das interpretieren könnte, was da steht, weil der Autor in seiner Zeit bla bla.
Ist anders gemeint.
Ja, anders gemeint und so, was man halt so theologisch macht, wenn man so sich wie so eine Schlange rauswinden möchte aus der Scheiße. Aber der Punkt ist, das will ich ja nicht. sondern ich will ja daran bleiben und irgendwie versuchen zu verstehen, was ich damit jetzt anfangen soll. Ohne es zu entschärfen, kann ich nur sagen, es gibt keine Christen. Oder ich sage es anders. Ich bin das. Ich bin es nicht. Also ich bin kein Christ, weil ich das alles da noch nie geschafft habe. Außer vielleicht das tödliche Trinken. Das habe ich vielleicht auch schon geschafft. Ja? Aber ich glaube, overall gehe ich hier aus der Nummer raus.
Das tödliche Trinken. Das geht hier um Alkoholvergiftung oder was? Ja. So weit habe ich noch gar nicht gedacht. Danke für die Aufklärung. Ja,
Christen können mehr saufen. Das ist eigentlich, was da drin steht.
Christen können mehr saufen, wenn das nicht der Titel dieser Folge werden soll. Ich habe, God just told me what the title will be.
Also ich glaube, das sagt mir dann der Text. So. Und also ich finde das ja auch schön, weil da komme ich ja wieder zu dem Punkt zurück. Hey, hilf doch meinem Unglauben. Wenn mir diese Zeilen sagen, ey, stell dich bloß nie hin und denke, dass du der krasse Guru bist. Weil den Scheiß, der da beschrieben ist, den kannst du halt eh nicht. Und wenn du glaubst, dass du den kannst, dann bist du nicht ganz dicht. Aber vielleicht bist du ja trotzdem Christ, weil der Glaube, den kriegst du von den Herren. Das ist ja so, weißt du, das ist ja für mich, das ist auch manchmal wie so eine Sicherheitsfirewall, weißt du, du kriegst halt die ganzen Spinner rausgefiltert und dann bleiben die Leute, die sie ernst meinen, drin. Ich kann das nicht anders beschreiben. Es ist total weird. So. Aber du siehst schon so aus, Lukas. Man sieht dir nämlich immer an, dass du dann schon so workloaded bist, so, und jetzt gleich feuerst du so ein riesen Ding ab und ich muss am Ende wieder sagen, ja, hast recht. Aber
das
bitte.
Das wäre schön, wenn ich das jetzt könnte. Ich hab nur darüber nachgedacht, warum hier steht die Zeichen, aber die Folgen werden denen, die da glauben. Also warum folgen die Zeichen? Und ich habe mal meine Griechischkenntnisse rausgekramt, festgestellt, dass das Wort für Folgen hier akoulouteo ist. Das ist das Verb, das auch für das Nachfolgen gebraucht wird. Wichtiges Verb im Markus-Evangelium, ne? Also die Jünger akoulouteo Jesus, die laufen immer Jesus hinterher. Und jetzt folgen aber Zeichen den Jüngern. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Also, wenn die Leute hier ihren Job gut gemacht haben am Ende des Evangeliums mit diesem Zusatz, dann haben sie den Begriff entweder, also wenn sie es gut gemacht haben, haben sie ihn nicht zufällig gewählt. Und ich überlege gerade, also die Jünger folgen Jesus nach und dass sie Jesus nachfolgen, ist eine direkte Folge dessen, dass er sie mitgenommen hat. Auch wenn sie völlig verplant sind und vieles nicht gebacken kriegen. Wenn jetzt die Zeichen den Jüngern nachfolgen, dann ist da beides drin. Und zwar einerseits, dass die Jünger vorausgehen und was machen, aber zum anderen auch, dass die Zeichen ganz natürlich nachfolgen. Also die Frage ist ja immer, machst du jetzt daraus eine Gesetzespredigt und sagst, also da steht, die Zeichen, die denen folgen werden, die da glauben, sind diese. Also müsst ihr sie tun. Ihr müsst die Dämonen austreiben und so weiter und so fort. Oder hörst du es anders und sagst, das sind Sachen, die aus einem Glaubensleben resultieren können. Und in welcher Weise ist dann noch die Frage. Und die Frage ist ja auch zu Recht, wie du sie schon anklingen lassen hast, das ist gar keine Ausrede, würde ich sagen, in welcher Zeit diese Zeichen dran sind. Also ich meine, Luther hat dazu gesagt, ist manchmal ganz hilfreich, sich daran zu erinnern, was Luther mal gesagt hat. Nicht, weil er per se immer recht hat, sondern weil es manchmal ein guter Gesprächspartner ist, weil er ein bisschen anders gedacht hat als wir heutzutage.
Und der konnte auch saufen.
Der konnte richtig saufen. Er hat also eine Menge Tödliches getrunken.
Ja.
Dass es in harten Zeiten der Verfolgung, in der das Evangelium nicht ordentlich gepredigt werden kann, notwendig wäre. Dass man also quasi sagt, naja, zur Not müssen wir halt darauf zurückgreifen, die Dinger zu machen. Zur Not müssen wir halt wieder Dämonen austreiben und in Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie was Tödliches trinken und was Tödliches trinken, nicht zu Schaden kommen und Kranken die Hände auflegen. Also es ist nicht der Standardmodus, es ist quasi das, was für große Zeiten der Bedrängung notwendig ist. Wenn du nicht mehr die freie Rede hast und den Leuten das Evangelium einfach predigen kannst, sondern du Zeichen brauchst, damit es überhaupt noch Gehör findet. So sozusagen eigentlich für diese Notsituation der ersten Christinnen und Christen.
Also doch die Firewall.
Firewall?
Die Firewall.
Inwiefern?
Also so am Ende, ja, die, das stimmt nicht ganz, die ist ja vorne ran, ne? Hinten dran, so ein Schutz am Ende, so der Sicherheitsschirm.
Ah, okay.
Wenn alles scheiße ist, dann gibt es noch immer die abgefahrenen Sachen. Ja, das ist ja so eine Sache, ne? Also, auch da würde man jetzt sagen, naja, aber ey, Jungs, wenn man euch so zuhört, das ist ja Bullshit. Das kannst du einfach nirgendwo lesen. Das ist einfach nur nie irgendwo passiert. So. Und dann würde ich sagen, ja, ich kann es auf jeden Fall nicht lesen irgendwo. Da bin ich ja auch sicher. Und wenn ich es irgendwo lesen kann, dann auf echt skurrilen Seiten und skurrilen Zeitungen. Und wenn man sozusagen verifizierte Infos haben will, glaube ich auch, die gibt es nicht. Aber das Ding ist, es passiert ja so vieles im Verborgenen. Und es passiert auch so vieles, wo Leute dann am Ende nicht so richtig berichten können oder wollen. Oder können. Oder beides. Und das sind ja zum Beispiel so Geschichten wie, ich weiß nicht, ob du das vor ein paar Monaten mitbekommen hast, der IS, Monate, das ist schon lange her, also der IS hat ja irgendwann versucht, über die israelische Grenze zu gehen. Ne?
Ja.
Und dann gab es diesen abgefahrenen Sandsturm, dann gab es auch Videos, ich weiß bloß nicht wo, ich habe eins aber gesehen, wurde mir mal eins zugeschickt von ein paar Soldaten gedreht mit ihrem Handy, wie der Sandsturm einfach auf der syrischen Grenze lang fegt, aber halt nicht rüberkommt. Und ich denke mir so, wie abgefahren sieht es auch aus, so, ja? Die Soldaten, die chillen da und die IS wird komplett eingesandet. Und ich dachte so, ja, na klar, das ist vielleicht Zufall. Ja,
ja.
Something happens. Aber ehrlich gesagt sitze ich dann schon da und denke mir so, ja, geil Gott. Kann man sich darüber aufregen, aber der Punkt ist, es ist halt schon abgefahren gewesen und solche Dinge passieren und passieren ja sehr oft und ich habe tatsächlich immer wieder schon in meinem Leben Berichte von Freunden und Familie und Bekannten gehört, wo krasse, krasse Sachen passiert sind. Wirklich krasser Scheiß. Und ich wette, jeder, der uns zuhört, hat irgendeine Geschichte in seinem Kopf, die er schon wieder verbuddelt hat, weil er einfach nicht mehr nachdenkt.
Ja, ich finde noch zwei Sachen hilfreich zu ergänzen und das geht in dieselbe Richtung. Das eine ist, wenn ich das erste Mal so lese, denke ich, puh, also ist ja schön, ne? Hier hat jemand Sachen zusammengestellt, die auch in anderen Evangelien gefunden werden können, ne? Also das, oder in anderen Texten aus dem Neuen Testament besonders, ne? In Zungenreden, davon spricht Paulus ja auch im Korintherbrief, wobei er sagt, Leute, darauf kommt es nun wirklich nicht an, auf dieses in neuen Zungen zu reden. Das Interessante ist doch, die Zusammenstellung kommt, glaube ich, weniger aus der sonstigen Schrift, sondern sie kommt aus den Erlebnissen der Leute, die das hier aufgeschrieben haben. Wenn du sagst, mit der gängigen Meinung, du kannst es auch früher datieren, für mich, aber gut, wenn du sagst, 70 ist etwa das Veröffentlichungsdatum von Markus, dem Original, und das hier später dazu kommt, dann kommt das aus einer Zeit, in der Leute erleben, wie die Apostel Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, in ihrer Versammlung in Jerusalem, Pfingsten ist schon hinter ihnen. Ja, das taucht nämlich vorher, es taucht in keinem Evangelium so auf, würde ich sagen, in neuen Zungen zu reden. Müssen wir nochmal prüfen, aber ich glaube nicht.
Nee,
so, Schlangen nicht mit den Händen hochheben, das klingt so ein bisschen nach einem Jahrmarkt-Trick, echt, ehrlich gesagt. Also ich denke hier so ein bisschen, hier wollten sie ein bisschen Rocky reinbauen oder so. Wenn sie was Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Ein Erlebnis, das in den ersten Christenverfolgungen immer wieder auftaucht, ist, Leute werden, also ne, viele legendarische Berichte gibt es da von auch, Leute werden Todesgefahren ausgesetzt und überleben auf wundersame Weise. Ja, findet hier vielleicht Niederschlag, Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Also das ist eine Sache, die auch beschrieben wird in der Apostelgeschichte, wie sie zahlreiche Menschen zu Petrus und seinen Freunden brachten und manchmal reicht es sogar, wenn man ein Gewand, das von ihm berührt worden war, irgendwie weitergibt, damit die Leute heil werden.
Ja.
Und das ist eine Zusammenstellung, die, glaube ich, tatsächlich mehr aus den Erlebnissen der Zeit kommt, als dass sie irgendwie, also hier wirklich, also es gibt einige Stellen, wo gesagt wird, naja, das im Evangelium ist ja eine Voraussage, die eigentlich aus der Zukunft, die sie beschreibt, geschrieben ist. Also jemand sagt, ne, das und das und das wird passieren, weil er das schon erlebt hat. So,
ja.
Und dann ist es so eine Prophetie, ex post aus dem Erlebten. Da bin ich immer skeptisch bei den Evangelien, weil ich denen mehr Alter zutraue, aber bei so einem Text hier würde mich das wirklich nicht wundern, wenn das so reingeschrieben ist.
Ja, und es ist auch 2000 Jahre her und echt schwer nachvollziehbar. Und ist halt immer so, muss man auch einfach mal annehmen können.
Ja, und andererseits finde ich auch schön, das andere, was du gerade auch sagst, es gibt eine ganze Menge solcher Zeichen, die passieren. Und wenn ich mich selbst daran erinnere, wie krass es ist, einfach überhaupt den Glauben geschenkt zu bekommen. Und was Leute zum Teil mir berichtet haben, was sie erlebt haben und was ich auch selber erlebt habe, dann würde ich sagen, hey, krass, ja, also würde mich nicht wundern, wenn jemand hier irgendwie einen Dämon ausgetrieben hat oder so. Ja, es gibt einfach krasse Geschichten und die haben immer irgendwie einen Hintergrund. Da geht nicht jemand einfach los in der Regel und sagt, so jetzt let's do some miracles, weil ich ja so ein krasser Christ bin, sondern das ergibt sich irgendwie und am Schluss denken alle, krass, wie konnte das denn passieren? Also ich meine, deine Geschichte ist auch so krass. Auf einmal spricht die Stimme zu dir und ich meine, das war ja nicht der Grund für deine Bekehrung, ja? So, aber das sind so Momente, wo du denkst, also für mich ist das zum Beispiel eine dieser Geschichten, wo ich denke, ja krass, da ist ein wirkliches Zeichen passiert, so dass das Evangelium beglaubigt hat, so dass also mitgeholfen hat. Das Zeichen ist nicht das Entscheidende, aber das, was bezeichnet wird dadurch, was dadurch unterstrichen wird.
Ja, und es ist halt nicht die Voraussetzung. Und deswegen ist es ja auch total legitim, ne? Also auch Zeichen sind ja etwas, womit ich ja etwas tun kann oder nicht. Und deswegen ist es ja auch nicht unnormal, dass Leute krasse Sachen sehen und daraus keine Schlüsse für sich ziehen. Auch nichts, was man verurteilen muss oder so, sondern es ist einfach so. Insofern kann man eigentlich, wenn man diesen Text, diesen Teil des Textes liest, finde ich, schon zu dem Schluss kommen, ist nicht für mich, habe ich noch nicht erlebt. Aber man kann auch zu dem Schluss kommen, vielleicht ist ja da was dran. Vielleicht ist es nicht gequirlte Scheiße. Ich halte mal die Augen auf. Und ich glaube, da reißt man sich jetzt keine Zacken aus der Krone, mal die Augen aufzumachen. Beziehungsweise, um auch einfach mal in seiner eigenen Geschichte zu buddeln. Und das Ding ist, ich kann mir das nicht vorstellen, dass irgendein Mensch sagt, ich habe noch nie was erlebt.
Ja.
Dafür ist es zu dicht, also zu hoch die Dichte an krassen Ereignissen, die ich schon alleine in meinem Leben hatte, auch bevor ich Christ war und es auch nicht gecheckt habe, dass das irgendwie übernatürlich ist. Aber
wobei, also übernatürlich führt dann auch immer zu so einem Hype-Ding.
Weißt schon, was ich meine?
Also,
ich will das nicht
hypen. Das ist halt eben, also ob es natürlich oder übernatürlich passiert, also ein Wirken Gottes ist sozusagen, das hat immer diese extreme
Epiphanisch.
Genau. Was?
Weißt du? Epiphanisch, weißt du so?
Epiphanisch, alles klar.
Ein bisschen, ist schon ein bisschen glancing und so, aber Leute.
Ich finde ja immer so ein bisschen natürlich die allegorischen Auslegungen risky, ja, weil woher weißt du, dass du, wenn du etwas metaphorisch auslegst, allegorisch auslegst, dass du an der Wahrheit dran bist? Aber ich finde es hier folgendermaßen angebracht und du wirst wahrscheinlich wieder die Augen verdrehen, wie bei jeder allegorischen Auslegung. Aber es ist auch
mit
gut.
Mit Sicherheit.
Das Ding ist, diese Wunder, die hier beschrieben werden, die sind für uns immer so absurd, aber sie haben ganz viel damit zu tun, was wir für die Zukunft erwarten. Ja? Dafür, dass das Reich Gottes auf Erden kommt. Meinst du, wir laufen irgendwann noch mit Dämonen rum oder mit irgendwelchen psychischen Herausforderungen, die uns jeden Tag einschränken? Wie viele Menschen können sich selber nicht annehmen und wissen das auch und wünschen sich das und schreiben in sozialen Medien darüber, vor allem damit die Leute Anteil haben können an ihrem Problem mit sich selber? Ja, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. So, das hört eines Tages auf. Ja? Diese Dämonen und diese psychischen Herausforderungen, die hören auf. Davon wirst du frei. So, in neuen Zungen reden, gut. Wahrscheinlich werden wir eine ganze Menge wild durcheinander reden, wenn der Himmel auf Erden kommt, beziehungsweise die neue Erde vom Himmel herab. Schlangen wir den Händen hochheben. Die Schlange, altes Symbol, ja, spätestens seit Genesis 3,16, 3,18. Naja, jedenfalls, du wirst sie zertreten und sie wird dich in die Ferse stechen. Da ist, und die Schlange in der Versuchungsgeschichte. So, also altes Symbol für den Widersacher Gottes, für den Teufel, für das Böse in Person sozusagen. Ja, die werden halt mit bloßen Händen aufgehoben und vernichtet. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Ja, wir werden alle den Tod herunterschlucken und dann ist er verspeist. So, und Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Und es werden eine ganze Menge Leute geheilt werden. Und weißt du, in diesem Sinn macht dieser Text noch einmal, ergibt dieser Text für mich nochmal eine ganz neue Perspektive, einen ganz neuen Sinn. Denn all dieses abgefahrene Zeug, das hoffen wir doch trotzdem. Also ob wir es jetzt in dieser Welt schon erleben oder noch nicht oder hier und da, eines Tages wird Gott dafür sorgen, dass die ganze Scheiße aufhört und das Gute bleibt.
Und man muss ja auch sagen, die Christenheit wartet ja auf Jesus' Wiederkunft. Nur deswegen gibt es sie. Und nur deswegen gibt es diesen ganzen Club. Die machen nichts anderes.
Da sollte man nicht vergessen. Also inzwischen gibt es den ja auch, um zu kegeln und um irgendwelche verschiedenen Körperübungen zu machen und was man auch noch so machen kann in christlichen Gemeindehäusern. Aber bei all dem warten wir noch auf den Herrn und deswegen wird ja auch bald wieder Advent.
Ja, und wenn Jesus wiederkommt, dann ist das
das Ende.
Simon, ich muss sagen, das war creepy und die beste Überleitung, die wir seit Monaten hatten. Ja. Folge 114, meine Damen und Herren. Eine gute Überleitung zum Ende. Wir freuen uns, dass ihr immer noch bei uns seid. Es wird knapp. Ja? Eine Folge habt ihr noch vom Markus Evangelium und dann kommt nicht das Ende des Podcasts, aber wir sollten es vielleicht schon mal ankündigen an dieser Stelle. Eine Pause. Wir machen Pause. Wir müssen mal durchatmen. Nicht nur Simon muss mal klarkommen und ein bisschen schlafen und seine 140% wiederherstellen, die er im Gehirnwasser hat.
So sieht's aus.
Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Affen. Nur das zurück. Das leidet nur so sehr auf der Zunge.
Ja, ist gut.
Nächste Woche informieren wir euch genau über alle Details dieser Pause und bleiben dabei aber trotzdem natürlich bärtig und wir hoffen ihr auch. Und jetzt freuen wir uns erstmal auf die nächste Woche, ne? Würde ich sagen.
Ja. Bleibt bärtig.
Ja. Bleibt bärtig.